dass ihr uns in dieser Zeit der Anbetung so eingeleitet habt und wir alle gemeinsam so Gott ehren konnten, ihn verehrt haben. Normalerweise kennen wir solche Verehrungsworte und Texte in unserem Umfeld ja nur bei Leuten, die so richtig verliebt sind. Über beide Ohren. Da heißt ja nichts, niemand und nichts kann uns trennen. Du bist die Größte, die Schönste, die Beste. Oder wenn Leute irgendwo ganz groß rauskommen, dann kennen wir das auch, ja, so im Sport. Du bist der Größte, Lionel Messi. So klein, aber doch so groß in deiner Ballbehandlung. Absolut einzigartig. Lob und Verehrung für eine Person. Oder wenn es großartige Musiker sind, die Frauen geraten geradezu in ekstatisches Kreischen, wenn da ein James Blunt auftritt oder ein Robbie Williams oder die Männer bekommen einen Endorphinstau beim Anblick von Rihanna oder in extremen Speichelfluss bei Shakira. Aber so ganz normal, jemanden so ausdrücklich zu loben und anzubeten, kommt ja in unserem Alltag ja eigentlich viel weniger vor. Und dann müssen wir überlegen, Jesus, hatte der nicht seine besten Jahre schon vor 2000 Jahren? Und heute noch, ist das nicht etwas schon ziemlich weit hergeholt, von Jesus zu singen, so groß ist der Herr, niemand und nichts kann uns trennen? Klar ist Jesus eine bedeutende Persönlichkeit. Wenn wir heutzutage eine Umfrage machen würden unter der Menschheit, könnte ich mir schon vorstellen, dass Jesus in der Liste der bedeutendsten Persönlichkeiten schon auf die Top 10 kommen könnte. Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass ihn die meisten als eine der wichtigsten Persönlichkeiten überhaupt ansehen würden. Auch wenn sie mit ihm selber jetzt vielleicht persönlich weniger anfangen können. Jesus ist so ein Dauer-VIP. Eine dauerhafte, wichtige, very important person in dieser Weltgeschichte. Jemanden, der es geschafft hat, sich über 2000 Jahre zu halten im Gespräch und in der Hochachtung der Menschen. Diese kurze Episode, die wir vorhin gelesen haben, ich glaube, die gibt uns da auch einen Hinweis, woran das denn liegen könnte, dass Jesus so viel Verehrung bekommt. Jesus gehörte ja damals zu seiner Zeit schon zur Prominenz in Israel. Das wussten diese Eltern ja auch. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit schon damals, eben um dieses Jahr 30 nach Christus herum. Es hat sich ganz schnell rumgesprochen im Land in Israel damals, dass hier ein ganz besonderer, ein außergewöhnlicher Rabbi Land auf Land ab unterwegs ist. Er ist einer, der nicht nur große Töne spukt. Da gab es schon Rabbis genug vor ihm. Er war einer, der das alles auch unter Beweis stellen konnte durch sein Verhalten, durch Zeichen und Wunder, dass er einen direkten Draht zu Gott hat. Und nicht wenige waren schon damals der Überzeugung, dass Jesus eine große Zukunft vor sich hat. Der wird noch richtig groß rauskommen, so ein Prominenter. Und wohl uns, wenn wir uns gut mit ihm stellen. Manche haben ihm sogar eine politische Karriere zugetraut, der es schaffen könnte, es mit der römischen Besatzungsmacht aufzunehmen, dass Israel wieder selbstständig werden könnte. Natürlich hatte er auch seine Gegner. So eine Persönlichkeit polarisiert immer. Manche schmiedeten sogar Mordpläne gegen ihn. Und das ist erstaunlich, mit welcher Souveränität und mit welcher Ruhe er solche Attacken parieren konnte. Jesus war wohl wirklich in göttlicher Autorität unterwegs. Und so erscheint doch dieser Wunsch der Eltern sehr nachvollziehbar, ihre eigenen Kinder in den Einfluss von dieser bedeutenden und berühmten Persönlichkeit zu stellen. Da kommt ja am Ende was Gutes rum für sie. Die Eltern wollen doch immer nur das Beste für ihre Kinder. Zu allen Zeiten ist das doch schon so, dass die Kinder eine gute Zukunft haben sollen, es mal besser haben sollen als wir, die Eltern. Die Eltern wissen doch, dass es als Mensch auf dieser Erde kein Zuckerschlecken ist. Und so wollen sie doch alles, was sie tun können, alles, was in ihrer Macht steht, beitragen, dass die Kinder doch Unterstützung bekommen. für ihr Leben, dass sie eine Anlaufstelle haben, eine Hilfe bekommen, um in den Problemen des Alltags, in den Schwierigkeiten des menschlichen Lebens vorankommen zu können, sie überwinden zu können. Und gibt es dafür eine bessere Stelle, um Gottes Zuwendung, seinen Segen zu bekommen, als bei Gott selber? Das ist den Eltern vielleicht so ausdrücklich gar nicht bewusst, als sie ihre Kinder zu Jesus bringen, dass hier Gottes Sohn, der Messias, höchstpersönlich, Gott selber vor ihnen sitzt und ihre Kinder gleich auf den Schoß nehmen wird. Wenn wir nun rückblickend noch die Ereignisse von Karfreitag, als Jesus hingerichtet wurde, und von Ostersonntag, als er wieder von neuem zum Leben, ins Leben zurückgekehrt ist, dazunehmen, dann merken wir schon, dass Jesus was Besonderes ist, was Einmaliges, nicht nur eine very important person, eine sehr wichtige Persönlichkeit, sondern die wichtigste überhaupt. Jesus ist die most important person, der wichtigste überhaupt. Denn er allein hat den Tod besiegt. Er allein hat die Schuld der Menschen auf sich genommen und getragen und die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Er ist der Einzige, der uns als Menschen in die Verbindung mit dem lebendigen Gott bringen kann. Das haben die Eltern damals vielleicht nur geahnt, wenn überhaupt. Wir heute können das wissen, dass wir es mit Gott zu tun haben. Und da gibt es ja manche Parallelen zwischen diesem Ereignis von damals und dem, was wir heute bei der Kindersegnung erlebt haben. Es ist ja auch für Mona und Tom und für Greg und Becky der größte Wunsch, dass ihre Kinder Simeon und Elisabeth von Jesus gesegnet werden. Eben weil sie wissen, was Jesus für eine bedeutende, die bedeutendste Persönlichkeit überhaupt ist. Sie wissen, dass es für ihre Kinder kein größeres Glück geben kann, als dass sie selber mal mit diesem Jesus Christus, Gottes Sohn, in Berührung kommen, eine lebendige Beziehung zu ihm bekommen, merken, wie gut es ist, dass sie in Gott, dem himmlischen Vater, jemanden haben, der sich in Ewigkeit um ihre Kinder kümmert, in Liebe mit den Kindern verbunden ist. Dann ist es doch nur selbstverständlich, dass Sie als Eltern diesen Wunsch zum Ausdruck bringen, dass Ihre Kinder von Jesus Christus, der wichtigsten Person der Menschheitsgeschichte, Gottes Sohn selber gesegnet werden. Eben weil ihr als Eltern auch wisst, dass ihr mit ihm verbunden seid und schon gute Erfahrungen mit ihm machen konnten. Da ist es doch dann geradezu peinlich, wenn wir all dieses Positive sehen, all die Bedeutung von Jesus in die Waagschale werfen, geradezu peinlich, wie sich die Bodyguards von Jesus, seine engsten Freunde, so daneben benommen haben. Es ist peinlich, wie die Eltern mit ihrem Herzensanliegen, mit ihrem Herzenswunsch von den Freunden von Jesus angemacht worden sind. Sie fühlen sich irgendwie so als Bodyguards von einem Regierungschef. Und ich kann es mir vorstellen, wie sie sich dann so Schulter an Schulter vor Jesus aufgebaut haben und diese Eltern weggeschickt haben. Ey, der hat Wichtigeres zu tun, als sich gerade um diesen Kleinkram im buchstäblichen Sinne zu kümmern. Der hat Wichtigeres zu tun, als mit diesen kleinen Persönlichkeiten sich abzugeben. Bei denen geht es gerade um Regierungsverantwortung. Bei ihm geht es um die Geschicke der Menschheit. Und jetzt kommt ihr mit so einem Pipifax, auch im wörtlichen Sinn, Anliegen? Also bitte. Die kommen sich vielleicht so vor wie eine Sekretärin im Vorzimmer ihres Chefs, die ja auch alle lästigen Besuche abwimmeln soll. Oh Moment, tut mir leid, der Chef hat eine wichtige Besprechung. Der hat das Projekt des Jahrhunderts gerade auf dem Schreibtisch liegen. Der kann nicht jetzt sich um ihre persönliche Lage kümmern. Kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Und am besten nicht wieder. Sie kennen solche Sekretärinnen vielleicht auch, ja? Oder haben vielleicht selber gerade die Aufgabe, Leute abzuwimmeln. So kommen sich diese Freunde von Jesus vor. Abwimmeln. Er hat Wichtigeres zu tun. Es gibt bedeutendere Leute. Er hat andere Prioritäten. Es geht ja nur um Kinder. Aber stellt euch doch mal vor, es käme zu dieser Chefsekretärin eine noch wichtigere Person, als es der Chef ist. Es käme zum Beispiel unser Bundespräsident, der Herr Wulff persönlich, Christian Wulff, möchte dem Chef, der Sekretärin, eine wichtige Auszeichnung überreichen. Und die erkennt er nicht, unseren Bundespräsidenten. Oh, es tut mir leid. Wie war er nochmal? Wulff? Nein, er hat im Moment keine Zeit für Wulffs. Er hat Wichtigeres zu tun. Er hat das Projekt des Jahrhunderts gerade auf dem Schreibtisch liegen. Tut mir leid. Rufen Sie doch mal später, machen einen Termin aus. Dann, ich glaube, wenn das rauskäme, die hätte ihren Job wohl auch schon gehabt. Für einen Präsidenten hat man immer Zeit. Auch in einem Restaurant in Ladenburg hat man für Königs Karl Gustav der 16. und seine Frau Silvia immer Zeit und immer einen Tisch frei. Und auch wenn eine Hochzeit drin veranstaltet werden würde, für Königs hat man immer Zeit. Für einen VIP nimmt man sich Zeit. Ob der Besuch nun geplant ist oder nicht. Deshalb stellt Jesus seine Freunde so in den Senkel. Der reagiert verärgert, was sie sich da anmaßen könnten. Wie können sich seine Freunde einbilden, solch wichtige Persönlichkeiten abzuweisen? Jesus bekommt Besuch von VIPs, von very important persons, und seine Bodyguards schicken die Time. Ja, aber Moment mal, hier geht es ja nicht um unseren Herrn Wulff, unseren Bundespräsidenten, hier geht es doch um Kinder. Und zwar Kinder im Allgemeinen, nicht um Justin Bieber als Fünfjähriger. Und Jesus sagt, liebe Freunde, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie diese Zwerge hier, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht in Gottes Reich. Das sind die very important persons. Die stehen hoch in meinem Kurs. Macht Platz. Für Jesus sind die Kinder wichtig. Sie haben in seinem Programm, auf seiner Agenda immer Priorität. Da tun wir gut daran in unserer Gemeinde, das wiederzuspiegeln. Bei uns haben Kinder immer Priorität, auch auf unserer Agenda. Sie sind unsere VIPs. In unserer Mitte die very important persons, die Kinder. Noch bevor sie irgendetwas Großartiges leisten können, noch bevor sie auf irgendwelche Vorzüge oder Qualitäten hinweisen könnten, noch bevor ein einziges von ihnen irgendwie groß rausgekommen wäre oder sich einen Namen machen konnten, hat Jesus die Kleinen ganz besonders im Blick. Ist das nicht gerade für unsere heutige Zeit interessant? Irgendwie steckt doch dieser große Wunsch nicht nur in vielen jungen Leuten. Dieser Wunsch, endlich groß rauszukommen. Superstar werden. Von Bedeutung sein. Egal, ob es in der Fußball-Bundesliga geschieht oder in der NBA, bei DSDS oder meinetwegen bei X-Faktor, wenn ich endlich berühmt bin, wenn ich endlich mal was nachweisen kann, endlich mal was geleistet habe, was Großartiges vollbracht habe, dann habe ich einen Namen, an den sich meine Nachkommen noch gerne erinnern werden. Dann steht mir die Welt offen, dann kommen die Sponsoren und Plattenverträge, dann hagelt es die Preise und ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, wenn ich endlich berühmt bin. So dachte sich auch Paul Schulz. Und er ergreift wohl seine letzte Chance auf eine große Karriere als berühmter Sänger und bewirbt sich bei X-Faktor. Endlich groß rauskommen, endlich die Welt von seinen musikalischen Qualitäten überzeugen können. Und das kam dann dabei raus.
Hallo.
Hallo.
Ich heiße Paul, komme aus Hannover und bin 23 Jahre alt.
Und was ist dein großer Traum, Paul?
Mein großer Traum ist, dass wenn ich mal ein guter Sänger bin, das heißt, dass ich gut berühmt rauskomme, dass ich weltweit mit vielen Sängern zusammen mitarbeite, das heißt, zusammen singe, so wie viele jetzt berühmte Sänger das machen.
Dann viel Spaß. Du fängst an.
No, had the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it the truth, and I owe to you, 'cause I had the time of my life. No, I never felt it.
Ja, also bekannt ist er jetzt, der Paul Schulz. Auch wenn alle drüber lachten wahrscheinlich, als er sein Talent unter Beweis stellte. Es liegt wohl irgendein großer Reiz da drin, berühmt zu werden. Plattenvertrag zu kriegen. Im Rampenlicht zu stehen. Fanpost zu bekommen. Autogrammkarten unterschreiben zu können. Von anderen angehimmelt zu werden. Endlich Bedeutung zu haben. Und wir können hier in unserer Geschichte feststellen, dass sich Jesus da nicht mal einen Dreck drum kehrt. Was jemand an Erfolgen nachweisen kann. Er lässt sich nicht blenden von irgendwelchen Leistungen. Es sind drei Eigenschaften, wo Jesus sagt, das haben die Kleinen, die Kleinsten, die Kinder, den Erwachsenen voraus. Und das sollen sich die Erwachsenen ein Vorbild daran nehmen, wenn es um Gottes Reich geht. Drei wichtige Verhaltensweisen. Der erste, diese Kinder sind vertrauensvoll. Das liest man doch an den Kleinen ab, wie sie ihren Eltern vertrauen, blind vertrauen. Dass die tragen, dass die richtig mit der richtigen Nahrung versorgen, ausgewogene Ernährung. Die lesen doch keinen Beipackzettel von irgendeiner Medizin, die sie einnehmen müssen, die Kinder. Die vertrauen einfach, dass diese Halstropfen da einfach auch gut und das Richtige sind. Blind. Die gucken doch nicht erst auf der Kalorientabelle von irgendwelchen Reispackungen, ob das auch noch zu ihrer Wochenration passen könnte, was die Mama ihnen gerade an Milchreis zubereitet. Die vertrauen blind. Wenn wir das auf den Glauben beziehen, steckt doch darin eine riesige Herausforderung für jeden von uns. Nehmen Sie nun mal Ihren Namen. Wenn Jesus sagt, vertrau mir dein Leben an, ja, Jesus, aber ich muss doch selber, vertrau mir dein Leben an. Aber Jesus, woher weiß ich, dass du mich richtig führst? Vertrau mir dein Leben an. Aber Jesus, meine Finanzen, vertrau mir dein Leben an. Aber Jesus, vertrau mir dein Leben an. Blind. Die zweite Eigenschaft. Kinder sind nicht leistungsorientiert. Die Kinder genießen die Liebe und Zuwendung ihrer Eltern, ohne sie erst verdienen zu müssen. Denn womit sollen die Kinder ja überhaupt ihre Eltern erstmal beeindrucken? Was haben sie denn, um sich bei den Eltern einzuschmeicheln? Okay, ich muss es ehrlich zugeben, ich war über unsere Kinder schon manchmal beeindruckt. Ich war zum Beispiel beeindruckt, wie laut Babys nachts um 1:30 schreien können. Und ich war beeindruckt, wie voll die Windel eines einjährigen Jungen sein kann. Damals habe ich zum ersten Mal verstanden, worauf sich diese Angabe auf der Windelpackung für 7 bis 18 Kilogramm wirklich bezieht. Und ich habe auch gestaunt, wie zielsicher ein Baby beim Frühstück ein Matchbox-Auto im Honigglas versenken kann. Aber ich muss auch sagen, das hat meine Liebe zu dem jeweiligen Kind in keinster Weise gesteigert. Meine Kinder müssen mir nicht beweisen, dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Aber jetzt nimm doch diesen Zusammenhang auch mal für deine Beziehung zu Gott. Gottes grenzenlose Liebe gilt dir, auch wenn du dich schwach fühlst, wenn du müde bist, wenn du viel Mist produziert hast, wenn dir der Tag nicht gelungen ist, wenn du ein Projekt in den Sand gesetzt hast. Als Jesus am Kreuz sein Leben ausgehaucht hat, tat er dies aus maßloser Liebe, ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, ob auch nur ein einziger Mensch dieses Opfer verdient hätte. Er tat es trotzdem. Du bist dieses Opfer wert, weil Jesus dich liebt, ohne dass du irgendetwas dafür getan hättest. Du bist sein VIP, seine wichtige Person, die ihm sehr auf dem Herzen liegt. Du bedeutest ihm unendlich viel. Und die dritte Eigenschaft: Kinder erfahren es vom ersten Tag ihres Lebens an, dass sie abhängig sind von ihren Eltern. Zunächst im Mutterleib durch die Nabelschnur. Ganz grundlegend, elementar, anatomisch. Aber auch später noch. Sie sind abhängig davon und wären ohne ihre Eltern dem Leben hilflos ausgeliefert und verloren. Wenn die Eltern sie im Stich lassen würden, sie hätten keine Chance. Aber die Kinder empfinden diese Abhängigkeit nicht als Nachteil, wenn sie klein sind. Sie versuchen ja später, so unabhängig wie möglich zu werden und nabeln sich ja auch dann systematisch ab. Aber wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir Gottes Kinder werden, indem wir ihm unser Leben anvertrauen und unser Leben in seine Hände legen, dann bleiben wir seine Kinder. Und es ist nicht die große Herausforderung, wie bei den Kindern, immer unabhängiger zu werden, sondern diese Abhängigkeit von Gott als Glück zu erleben. Zu beten: Jesus, ich häng an dir. Ohne dich pack ich diesen Tag nicht. Ich hab mein Leben auf Dauer nicht im Griff. Wir bleiben die, unser Leben lang, die bitten: Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bleiben die, die zugeben: Jesus, ohne dich können wir nichts tun. Und wir bleiben dabei auch die, die überglücklich bekennen können: allein deine Gnade genügt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Du bist mir wichtiger als alles andere. In dir habe ich mein Leben gefunden. Jesus, du bist mein Halt in der Gegenwart. Du bist mein Ziel in der Zukunft. Mit dir heute verbunden zu sein, ist mein größtes Glück. Mit dir in Ewigkeit zusammen zu sein, ein Geschenk, ein Segen, Gnade. Danke, Jesus. Ich bin und ich bleibe gerne dein Kind, dein VIP, der Mensch, der dir auf dem Herzen liegt. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, was für ein grenzenloses Glück, dass du uns einlädst, deine Kinder zu werden. Dass du unser liebender Papa sein kannst. Was für ein Glück, dass du uns einlädst, so wie damals die Eltern mit ihren Kindern begrüßt und eingeladen worden sind, selber heute zu dir zu kommen, nicht zurückgewiesen zu werden, dass wir unser Leben dir anvertrauen können und in guten Händen wissen, dass wir ohne eine Leistung, ohne irgendwelche Qualitäten und Vorzüge aufweisen zu müssen, zu dir gelangen können und bei dir bleiben können in Ewigkeit. Und dass wir in dieser Abhängigkeit von dir unser Leben führen können. Unsere Tage hier auf der Erde, die du uns schenkst, und dann im Himmel sowieso. Dass wir in dir unser Leben haben. Unsere Zukunft. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir dir so wichtig sind. Bitte schenk, dass wir selber uns nicht deinem Einfluss entziehen und dass wir auch nicht andere von deinem Einfluss fernhalten. Lass uns Menschen zu dir hinführen, zu dir hineinladen und selber bei dir bleiben. Amen.